Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Stories, der Podcast. Die besten Geschichten direkt ins Ohr. An meiner Seite Simone Finkenwirth. Hallo Simone.
Hallo lieber Frank. Ja, an meiner Seite Frank Menden.
Hallo, guten Tag. Und wir wollen keine Zeit verstreichen lassen und es beginnt sofort mit einem Gedicht. Simone, was haben wir heute für ein Gedicht?
Passend zur Jahreszeit Frühlingsglaube von Ludwig Uhland. Hm. Die Lindenlüfte sind erwacht. Sie säuseln und weben Tag und Nacht. Sie schaffen an allen Enden. O frischer Duft, o neuer Klang. Nun, armes Herze, sei nicht so bang. Nun muss sich alles wenden. Die Welt wird schöner mit jedem Tag. Man weiß nicht, was noch werden mag. Das Blühen will nicht enden. Es blüht das fernste, tiefste Tal. Nun, armes Herz, vergiss die Qual. Nun muss ich alles wenden.
Hm. So soll es sich auch wenden.
Aussicht. Wir hoffen auch.
Wir hoffen auf besseres Wetter erst einmal.
Genau, dass die Sonne endlich hervorkommt.
Ja, deswegen geht mein erstes Buch auch direkt nach Brasilien.
Ach,
wobei allerdings da nur das Wetter gut ist. Brazilian Psycho heißt es und es ist von Joe Thomas geschrieben. Es ist ein Thriller, der aber gleichzeitig auch ein Gesellschaftsroman ist. Beginnt 2003. Als der Direktor einer exklusiven Privatschule in Sao Paulo ermordet wird. Die beiden Detektive der Zivilpolizei, Mario Lerne und Ricardo Lisboa, die bekommen den Fall zugeteilt. Und sie merken aber schnell, dass eigentlich im Grunde niemand wirklich will, dass das aufgeklärt wird, so genau aufgeklärt wird. Es wird ganz schnell ein Sündenbock gefunden, der kommt auch ins Gefängnis und alle sind ganz glücklich. Nur die beiden eben nicht. Aber was soll man machen? Ihnen sind die Hände gebunden und so vergehen die Jahre und dann... Jahre später terrorisiert ein Serienkiller Sao Paulo und es gibt erstaunliche Parallelen zu dem Fall des ermordeten Lehrers Lockwood. Das sind 16 Jahre, in denen der Roman spielt, von 2003 bis 2019 und anhand dieses Falles schildert der Autor die Korruption und die Gewalt in Brasilien, die wirklich alle Gesellschaftsschichten durchdringt. Von den Favelas über die Hochfinanz bis in die Spitze der Politik. Das ist so mitreißend und wenn man nicht wüsste, dass diese Ausmaße der Korruption in Brasilien genauso sind, wie hier beschrieben sind, man könnte denken, da hat jemand übertrieben, aber mitnichten. Das ist wirklich so ein ganz brillanter Gesellschaft- und Spannungsroman. Wenn man so Don Winslow zum Beispiel mag, ist man hier genau aufgehoben, aber auch David Peace, der ja mit seinen Tokio-Krimis irgendwie, oder Marlon James auch, also James Ellroy, das ist so die Schiene, auf der fährt. Ich konnte das wirklich nicht aus der Hand legen. Es ist unglaublich packend und man legt das Buch dann doch ernüchtert zur Seite, kann ich nur sagen. Und man versteht auch, warum es in diesem Land eigentlich keine Ruhe gibt, weil selbst irgendwie alle Politiker, die nicht korrupt sind, einfach an dieser wirklich alles durchdringenden Korruption scheitern müssen.
Spannend. Spannend. Also ich hatte den Krimi auch schon in der Hand und was ich auf jeden Fall absolut anziehend finde, ist die Sprache. Also man ist sofort gefangen,
ja,
oder?
Total. Ich finde, man legt das wirklich, man kann das gar nicht mehr aus der Hand legen. Es hat sowas, also steht ja auch hier, verwebt Kriminalfall, historische Fakten und Gesellschaft, Politik zu einer radikalen Geschichte, einer der faszinierendsten und gewalttätigsten Städte der Welt. Und das stimmt auch einfach. Also es ist wirklich, der Guardian hat es hochgelobt. Also wirklich eine hochliterarische und unglaublich spannender Thriller und Gesellschaftsroman, ja.
Mhm. Kommt auf meinen Stapel.
Sehr gut.
Der Krimis.
Schon.
Die ich unbedingt lesen möchte.
Erfolgreich. Ja. So, jetzt mach du mal weiter. Was hast du denn jetzt?
Jetzt reisen wir. Genau, jetzt reisen wir nach Norwegen. Ein falsches Wort von Vigdis Hjorth. Im letzten Jahr bei uns erstmals auf Deutsch erschienen Die Wahrheit meiner Mutter. Und jetzt ist ein falsches Wort herausgekommen, was das eigentliche Debüt dieser Autorin war. Und dieses Buch hat, als es erschienen war, in Norwegen doch für Aufsehen erregt, weil die Familiengeschichte auch so autobiografische Züge hat. Und die Schwester hat dann sogar noch ein Gegenbuch geschrieben, um das anders darzustellen. Es ist ein Buch oder auch eine Autorin, wenn man sie in die Hand nimmt, sollte man auch in der richtigen Stimmung dazu sein.
Ah, okay.
Sein, weil es doch schon sehr auffühlend.
Mhm.
Es geht hier um eine Familie. Also wir haben ja jetzt im Frühjahr viele Familiengeschichten und haben auch mal eine kleine Sammlung bei uns im Lesesaal vorne auf dem Tisch präsentiert. Das Buch liegt dort auch und es geht quasi los, dass die Ich-Erzählerin von ihrer Schwester erfährt, dass zum einen die Mutter im Krankenhaus liegt, weil sie wieder eine Überdosis Tabletten zu sich genommen hat. Das wohl nicht zum ersten Mal. Und zum anderen hat ihr Bruder erfahren, dass zwei Hütten, also die Familie oder die Eltern vielmehr, haben zwei Hütten, wo die Familie abwechselnd ihre Ferien verbracht hat. Und diese beiden Hütten sind quasi den anderen beiden, den jüngeren Geschwistern, jetzt schon im Testament vermacht worden, und zwar nachträglich. Und der Wert der Immobilie ist nicht angemessen, der muss quasi auch noch hochgestuft werden. Und der Bruder der Erzählerin, ich muss mal gerade gucken, der Bruder, sein Name fällt mir gerade nicht ein, aber ist egal, ist natürlich wirklich schockiert. Und was macht unsere Erzählerin? Sie wird zur Schlichterin dieses Familienkonfliktes. Und man erfährt relativ schnell, dass dieser Konflikt weiter in die Vergangenheit geht. Denn es scheint in dieser Familie, scheint es zwei Eltern gegeben zu haben.
Ach.
Nein, es sind die gleichen, aber mit zwei unterschiedlichen Verhaltensweisen.
Ah, okay.
Es ist etwas passiert in der Vergangenheit von Becklot und ihrem Bruder, über das man bis heute nicht gesprochen hat, was man versucht hat zu vertuschen. Und die anderen beiden Geschwister, die jünger sind, haben ein ganz anderes Verhältnis. Das wiederum führte auch dazu, dass Berglund sich quasi auch von ihrer Familie distanziert hat. Vor 23 Jahren hat sie mehr oder weniger den Kontakt abgebrochen.
Mhm.
Und jetzt versucht sie, das Ganze irgendwie zu verarbeiten, schreibt Nächte lang E-Mails, trinkt viel zu viel, flüchtet sich aber auch in den Wald, in die Natur. Und wir erleben auch eine Frau, die auch hin und her gerissen ist zwischen dem, was da draußen passiert, und auch mit ihrer eigenen Geschichte. Und so auffühlend dieses Buch auch ist, so wunderbar sind aber auch diese Lebensweisheiten, die dort drin zu finden sind. Also richtig, richtig tolle, schlaue Sätze. Ich habe mal einen aufgeschrieben, und zwar: Wenn man das Glück hat, erfolgreich zu sein, darf man nie vergessen, welche Kompetenzen man im Unglück erworben hat.
Sehr gut.
Die Autorin hat tatsächlich hier ein ganz beeindruckendes Buch geschrieben, was auffühlt und gleichzeitig aber auch ein bisschen Hoffnung und Harmonie nach draußen verströmt. Aber ja, wie gesagt, das Buch, das wühlt auf, man möchte drüber sprechen, und es zeigt uns wieder, was gute Literatur mit einem anstellen kann.
Klingt toll. Und ein schönes Cover hat es, finde ich.
Ja, oder?
Sehr schön. Überlegen, was mache ich jetzt? Ja, ich mache jetzt das hier. Maxim Leo. Wir werden jung sein. Und darum geht es in diesem Buch. Also es geht um den Traum tatsächlich von der ewigen Jugend. Und ich glaube, wir alle haben uns ja schon mal gewünscht, wieder ein bisschen jünger zu werden.
Oh, ja.
Nicht zu altern irgendwie. Und das hat Maxim Leo sich zum Anlass genommen, einen wirklich hervorragenden Roman zu schreiben. Wir werden jung sein. Bei Keep My Witch ist das erschienen. Und anhand von vier Leuten erzählt er, die alle an einer Studie teilnehmen. Die haben alle so ein Herzproblem. Das ist eine ehemalige Olympiasiegerin im Schwimmen, ein junger Mann, gerade in der Pubertät sich befindend, ein älterer Firmenpatriarch und eine junge Frau, die verzweifelt versucht, schwanger zu werden, aber unfruchtbar ist. Diese vier bekommen das Medikament und erfahren Erstaunliches. Der Patriarch hat sich eigentlich schon aufs Sterben vorbereitet, wird aber immer agiler und immer wieder jünger und frisch und nimmt wieder die Geschicke seiner Firma in die Hand. Die Schwimmerin bricht plötzlich Weltrekorde. So passiert es auch, dass die Geschichte in die Presse kommt und natürlich sobald bekannt ist, dass es ein Medikament gibt, was Menschen verjüngt, im Schnitt 8 bis 10 Jahre. Da kann man sich vorstellen, dass alle möglichen Leute hinterher sind. Und niemand bedenkt am Anfang eigentlich die Folgen. Ne? Man denkt ja jetzt so, oh ja, wie großartig wäre das. Aber es käme natürlich zu einer Überbevölkerung. Man müsste die Geburten eigentlich, eine Geburtenrate einführen, weil irgendwann, ne, das Rentensystem kollabiert, die Sozialsysteme würden kollabieren. Ne? Alle werden sehr bemüht, ihren Status quo einzufrieren. Was wäre mit Innovationen? Alle sind ja sehr zufrieden, so wie es alles nun mal ist. Alles soll so bleiben, wie es ist. Und das sind so Fragen, die er tatsächlich auch hier in diesem Buch behandelt. Und ich finde, es ist so ein mitreißender Roman geworden, der einen gerade im letzten Drittel, finde ich, immer wieder sehr zum Nachdenken anregt. Das ist unglaublich kurzweilig gemacht. Musste sehr lachen. Und man, wenn man nebenbei so ein bisschen googelt bei der Lektüre, wird einem so ein bisschen Angst und Bange, weil die Forschung zu dem Verjüngen des Menschen schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Und es mittlerweile sagt die Wissenschaft, das ist keine Frage, ob es diese Pille je geben wird zum Jüngerwerden, sondern nur noch wann. Und das ist schon so ein bisschen beängstigend. Das Buch ist aber wirklich kurzweilig, amüsant, hintersinnig, regt zum Nachdenken an und ist wirklich absolut klasse.
Also ein wunderbares Geschenk eigentlich.
Auch. Ja, auch. Also wirklich für alt und jung tatsächlich.
Ja, es hat auch wirklich ein ganz fantastisches Cover.
Ja, diese Sanduhr, ne, wo oben die Schwimmerin ist und dann
und da, unten
da sitzt ein Hund.
Maxim Leo, Name kenne ich auch.
Ja, der hat auch, ist ein Bekannter, der hat auch mal einen Krimi, der hat einen Jagdkrimi auch geschrieben zum Beispiel. Und der letzte Roman, der auch ein großer Spaß war, war Der Held von Bahne-Friedrichstraße zum Beispiel auch. Also toller Autor irgendwie, macht total Spaß, ja.
Mhm.
Und hat auch ein Bild aus jungen Jahren tatsächlich hinten draufgekommen. Das finde ich irgendwie ganz witzig irgendwie auch. Das ist natürlich die Absicht.
Es passt auch farblich zu deinem Krimi.
Ja, ich habe extra mich bemüht, farblich, auch wenn sie es nicht sehen können, aber jetzt, wir sehen es ja. So, jetzt geht's.
Jetzt ich mit einem Schwarz-Weiß-Buch dazwischen, zu dem ich sagen muss, dass mich das Cover ehrlich gesagt nicht angesprochen hat. Aber die Geschichte umso mehr und auch die Autorin, weil ganz vorne hat der BTB-Verlag es sich nicht nehmen lassen und Booker-Preisträgerin aufgedruckt, und zwar Elena Ketten.
Ich glaube, die Gestirne, ne? Für die Gestirne,
dafür
ne?
Dafür hat sie genau, und zwar, ich habe mal geguckt, das war, glaube ich, vor 10 Jahren, und sie war noch recht jung, 28, wenn ich mich nicht täusche. Seitdem ward von ihr nichts mehr gehört, aber die neuseeländische Autorin hat tatsächlich geschrieben. Und Der Wald heißt das Buch, was jetzt auf Deutsch erschienen ist. Auf Englisch heißt es Burnham Wood, und um Burnham Wood geht es hier auch. Das ist eine Umweltgruppe, die sich zusammengefunden hat und eben an den Plätzen Pflanzen aussät, an denen man sie quasi nicht aussehen würde.
Mhm.
Also so Nacht- und Nebelaktionen. Und es ist eine Firma, die wird von Idealisten getragen, und Mira ist die Hauptfigur, also die Gründerin und Sprecherin. Und als jetzt ein Erdrutsch in einem Naturschutzgebiet passiert ist, sieht sie die Chance, dorthin zu gehen, weil es eine große Fläche ist. Auf diesem Gebiet hat auch jemand ein großes Anwesen, ein reicher Mann. Und Mira fährt dort eben hin. Und als sie dort ankommt und sich umschaut, wird sie von einem jungen Mann aufgespürt. Das ist der Robert Lehman, ein Milliardär aus Amerika, der durch Drohnen auch zu Vermögen gekommen ist. Und er erzählt ihr, dass er dieses Anwesen kaufen will oder kurz vor dem Abschluss steht. Und die beiden kommen ins Gespräch, und er wird hellhörig und findet das, was sie macht, sehr interessant und sagt, Mensch, was hältst du denn davon? Ich gebe euch ein bisschen Geld und ihr könnt euch dann hier austoben. Das passt aber nun eigentlich überhaupt nicht zusammen, weil die Burnham Wood Leute sind ja eher antikapitalistisch eingestellt und haben aber natürlich noch nicht Geld erwirtschaftet.
Mhm.
So, was sollen sie nun machen? Sollen sie diesen Deal eingehen oder sollen sie es lassen? Fragezeichen. Oh. Es ist tatsächlich ein packender Roman. Ich würde ihn sogar fast sagen, das ist ein Spannungsroman. Es ist ein Roman unserer Zeit, der die Themen aufgreift. Einerseits natürlich auch Klimawandel, Umweltschutz. Mhm. Und könnt ihr mir das Buch auch gerade auch für junge Leute vorstellen, so ab 18 Jahre. Future for Fridays zum Beispiel. Jungen und Mädchen, junge Frauen und Männer. Und was dieses Buch für mich so faszinierend macht, ist, es ist einerseits sehr spannend, es gibt einen unglaublichen Plot, das Ende ist wow. Und die Autorin hat schmissige Dialoge, sie hat Witz und aber auch Dinge, über die man nachdenken möchte und muss. Also absolute Leserempfehlung. Und
also ein wunderbares Buch nach dem Booker Prize hat sie. Würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Super. Ich komme auch zu einem zweiten Roman von Constanze Neumann. Die hat ja Wellenflug geschrieben, das kam vor ein paar Jahren raus. Jetzt das neue Buch, Das Jahr ohne Sommer. Und Constanze Neumann war lange Jahre ja die Verlegerin des Aufbauverlages und hat in Wellenflug die Geschichte ihrer Familie geschrieben. Und Das Jahr ohne Sommer ist sehr unverkennbar ihre Geschichte. Es geht um ein Mädchen, zu Beginn des Romans ist die 6, die hat auch keinen Namen tatsächlich, die lebt in der DDR mit ihren Eltern zusammen und die planen die Flucht in den Westen. Die wollen im Kofferraum eines Autos rüber machen, wie man damals sagte, werden aber an der Grenze gefasst, weil einer der Fluchthelfer ist geschnappt worden und hat alle Leute verraten, die fliehen wollten, damit er eben freikommt. Und die Eltern kommen ins Gefängnis, die Tochter kommt erst kurz in ein Heim, aber dann zur Großmutter mütterlicherseits und verbringt dort ein paar Jahre, 2 Jahre sind es bei ihr in Leipzig, bis die Eltern dann letztendlich von der Bundesrepublik freigekauft werden. Die finden in Aachen ein neues Zuhause, das Mädchen kann nachkommen und sie haben ein Heim gefunden dort. Der Vater wird an der Musikschule arbeiten, die Mutter war auch Musikerin, hat aber durch die Jahre im Gefängnis die ist dort sehr krank geworden, sie kann nicht mehr spielen und die Familie versucht, sich dort zurechtzufinden, was der kleinen Tochter besser gelingt als den Eltern. Der Vater wird so ein bisschen überangepasst und ich fand es toll, es ist ein sehr schmales Buch, aber ich fand es toll, dass Constanze Neumann das sehr autobiografisch und auch so frei von Pathos und fern von jeglicher Sentimentalität erzählt. Sie erzählt vom Alltag in der DDR, aber auch eben von den Schwierigkeiten, sich in dieser neuen westlichen Welt zurechtzufinden. An einer Seite fällt mal der Satz, es war nun so, wie es hatte sein sollen, wie wir es uns immer gewünscht hatten. Und doch war alles ganz anders und fremd und verwirrend und so würde es lange bleiben. Ich fand das unglaublich eindringlich, weil sie wirklich schreibt, was für Herausforderungen man da konfrontiert ist, was man durchlebt an Schwierigkeiten, wie das ist, sich überhaupt ein neues Leben aufzubauen, wie man sich eingliedern muss und doch fremd bleibt eigentlich im Grunde lange, lange Jahre. Und die Mutter kämpft zudem auch noch mit den psychischen Folgen ihrer 2-jährigen Haftzeit. Die gleitet so ganz, ganz langsam in eine Depression ab. Ach Gott. Und das alles macht die Autorin wirklich in einer ungeheuren Offenheit, aber mit auch so einem Gespür für Feinheiten und Nuancen. Und mir ist es nie so klar geworden, dass das so eine Zwischenwelt eigentlich war für all die Leute, die aus dem Osten in den Westen gekommen sind, noch zur Zeit, bevor die Mauer gefallen ist auch. Und das, finde ich, ist hier sehr deutlich und in all der Komplexität dargestellt worden. Also ich finde, das ist ein Roman, den man unbedingt lesen sollte, weil man einfach auch viel, viel mehr versteht und das auch dazu beiträgt, dass Ost und West sich auch einfach viel, viel besser verstehen können.
Toll, toll. Ich sehe ja da vorne auf dem Cover, das Buch versprüht auch eine Leichtigkeit.
Ja, ne? Finde ich auch. Also es hat irgendwie auch so eine wahnsinnige lebensbejahende. Also das ist irgendwie toll, weil es ist, die Eltern scheitern ja in dem Sinne auch nicht. Ne? Die kommen ja an und haben auch gute Jobs und kommen auch gut zurecht. Die bauen ein Haus und all das, haben Nachbarn, haben Freunde, aber irgendwie bleiben sie doch immer die von drüben. Ja. In der Vergangenheit kann man eben dann nicht entkommen.
Kann man nicht. Ach, nee. Toll, ist wieder schönes Dokument der Zeitgeschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Und, ja. Das kann man auch Junglesern in die Hand drücken.
Finde ich auf jeden Fall. Das würde ich auch ab 16 ein, ja, ne? Kann man auf jeden Fall schon machen. Ja, ja. Weil man einfach auch nochmal aus dem Blickwinkel eben dieses jungen Mädchens und dieser jungen Frau einfach auch nochmal das alles so erlebt. Und das bringt es auch nochmal auf so ein ganz anderes Level wieder runter. Finde ich sehr eindringlich, ja.
Oh, Ja, gut.
Und dafür hast du jetzt aber sowas Dickes, ne? Ein Ziegelstein, würde ich sagen.
Ein Ziegelstein vom Buch. Und eigentlich habe ich mich erst schwer getan, weil ich für gewöhnlich also umfangreiche Bücher meide. Weil du kennst es ja.
Ja.
Wir Buchhändlerinnen und Buchhändler denken
auch. Simone Spruch, ich würde das so gerne lesen, aber es ist so dick.
Genau. Aber irgendwie, ich konnte es nicht. Ich habe es dann, weil du hattest es auch ausgepackt und hast gejubelt und Barbara Kingsolver hat für Damon Copperhead, das ist dieses Buch, über das ist eins der Bücher, über die man in diesem Frühjahr besonders viel spricht und schreibt und das auch zu Recht. Die Autorin hat den Pulitzer-Preis bekommen und Women's Prize for Fiction. Hat aber vorher schon Romane geschrieben, die bei uns auch hierzulande veröffentlicht wurden. Aber mit diesem Roman ist ihr der große Durchbruch gelungen. Und
ich weiß noch, die Giftholzbibel war damals auch so ein Buch, das man unbedingt, aber ich habe es nie gelesen. Nein, aber ich weiß noch, das war damals auch so ein Titel von ihr.
Ja, also für mich, also es war Neuland. Wir hatten es, es war noch nicht auf Deutsch erschienen, auch im Englischen, in unserer Englisch-Books-Abteilung und haben das Buch schon gut verkauft. Ja, ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wann mich zuletzt eine literarische Figur eingenommen hat wie Damon Copperhead. Das ist ein Junge, der in doch sehr schwierige Verhältnisse hineingeboren wird. Seine Mutter ist Junkie, der Vater ist gestorben. Sie leben in einem Trailer und man hofft die ganze Zeit, dass die Mutter ihren Weg gehen wird und dass dem Jungen eine dann doch wohlbehaltene Kindheit ermöglicht wird. Aber dem ist leider nicht so. Unser Held, aus dessen Sicht wird es erzählt und das finde ich bemerkenswert und das muss man auch mögen, wird dieses Buch eben auch erzählt. Es ist eine jungenhafte Sprache, ne? Und wir begleiten ihn quasi in der ersten Hälfte seines Lebens, beginnt mit der 90er Jahre und leider muss er dann seine Familie verlassen, weil etwas passiert, was ich nicht erzählen möchte. Und
nichts verraten,
kommt in eine Pflegefamilie und es ist aber auch nicht einfach dort und es bleibt nicht die einzige Pflegefamilie und obwohl ihm immer irgendwie Steine in den Weg gelegt werden, schafft unser Held sich da herauszukämpfen. Er hat auch immer, und das ist, finde ich, auch die Kunst dieses Buches, er hat auch immer auch Menschen an seiner Seite, die ihm gut tun und die ihn tragen. Das ist die eine Seite der Geschichte. Aber die andere, die mich tatsächlich sehr erschüttert hat, ist die Opioid-Krise, die es in Amerika gegeben hat. Und das schildert Barbara Kingsolver sehr authentisch, was diese Sucht, diese Tablettensucht mit den Menschen dort angestellt hat. Es ist unfassbar. Es ist unglaublich. Wir werden auch tatsächlich Zeuge von Menschen, die abhängig sind. Mhm. Also man lebt das körperlich richtig mit. Und gerade so das letzte Drittel geht an die Substanz. Und dennoch, schafft sie es, dass ich mich nie ganz am Boden fühle. Mhm. Das ist
das ist eine große Kunst dann, ne? In so einem Milieu.
Auf jeden Fall. Und sie hat dieses Buch aber auch den Hillbillies gewidmet. Den Menschen, die es einfach auch nicht einfach haben in diesem Leben. Und möchte mit diesem Buch aber auch ein Signal setzen, ein Signal der Hoffnung und dass am Ende alles gut werden kann. Ich werde aber nicht verraten, wie das Ende ausgeht. Ist für mich jetzt schon bis jetzt mein absolutes Highlight des Jahres. Also ich habe schon noch andere tolle Bücher gelesen, aber Damon Copperhead sitzt irgendwie noch ganz oben auf dem Thron meines Lesesessels.
Und der Titel ist ja sehr angelehnt an einen großen Klassiker, nämlich an Charles Dickens, David Copperfield.
Den es jetzt, ich weiß nicht, Juni, Juli in der Neuausgabe beim Rowohlt
von Melanie Waltz übersetzt, die auch Middlemarch neu übersetzt hat zum Beispiel. Ja,
da also freue ich mich drauf, weil den Klassiker habe ich nicht gelesen.
Ah, okay, ich kenne ihn. Ja, das ist ja sehr spannend, weil du wirst, finde ich, sehr viele Parallelen finden.
Ah, schön. Ja, Frank, dann.
Ja, Simone, vielen Dank. Ich hoffe, Sie sind auch inspiriert, so wie wir hier. Und wir verlassen jetzt unser kleines Zwergenbüro und dieses Mini-Tonstudio. Und Simone muss auf den Plan gucken, weil ich kann es nicht sehen, wann das nächste Podcast kommen wird. Es wird auf jeden Fall im Mai sein. Und wann
das
ist der erste?
Der Mai, das ist der 5. Mai.
Der 5. Mai.
Der 5. Mai.
Dann
ja,
können Sie uns ab dem 5. Mai wiederhören. Und wir freuen uns fürs Einschalten. Bleiben Sie uns wohlgesonnen und kommen Sie gerne vorbei.
Und haben Sie noch eine schöne Frühlingszeit?
Einen ganz tollen April.
Ja, April. Ich weiß schon, was er will.
Oh ja. Und wir wissen es auch und Sie hoffentlich jetzt auch. Sie wissen, was Sie lesen wollen.
Vielen Dank.
Bis bald. Tschüss.